Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Dienstagabend. Und es pfeift immer noch 7:30 in den allerletzten Tag im Monat Radio Stadtfilter mit dem Digitalmagazin und Kummerbox Live.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse. Alles aus der digitalen Welt.
Das ist die technikgläubigste Sendung, die es überhaupt noch gibt auf Radio Stadtfilter und wahrscheinlich auch im ganzen Schweizer Äther. Wir finden, Technik ist gut, vor allem wenn sie uns mehr Megabyte, schnellere Megahertz und dickere Bitrate bringt. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler und da im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Kevin, ich habe dich da einfach im Begriff bei dieser Aussage. Stimmt das aber überhaupt? Bist du ein fortschrittsgläubiger Mensch?
Ich bin ein fortschrittsgläubiger Mensch, aber ich bin der Technik gegenüber auch kritisch. Schön gesagt, gell?
Das ist wunderbar.
Bist du auch ein fortschrittgläubiger Mensch?
Absolut, ich glaube ja.
Technik, aber du bist der Technik gegenüber auch kritisch. Du findest auch mal etwas ins Eich.
Ja, absolut. Sonst wären wir nicht da, um diese Sendung zu machen, wenn alles gut wäre. Weil ja, eben, wir blenden die Schattenseite nicht aus von der Technisierung, sondern wir reden darüber. In dieser Sendung, wir thematisieren den Ärger in der digitalen Welt, den, den man mit Software, mit dem Internet, mit E-Mail und mit Gadgets immer mal wieder hat. Ja, und wir sind auch da, um Lösungsvorschläge zu machen. Wir besprechen die Fragen, die ihr uns auf digital@stadtfilter.ch geschickt habt. Und mit dringenden Fragen läutet ihr uns an ins Studio. Die Nummer wäre 052 203 31 00. Oder ihr braucht Twitter und den Gartenhag Tag Stadtfilter. Das war der Vorspann. Jetzt kommt die Sendung und jetzt kommen eure Fragen. Zuerst die Pascal, unsere Stammhörerin, wahrscheinlich auch die einzige Hörerin, die wir überhaupt haben. Nein, wahrscheinlich nicht.
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht. Und sie hat sich gemeldet und sagt, yeah, Sali Stadtfilterer, endlich ist der Jahresrückblick mit den Tops und Flops gekommen. Ich freue mich immer das ganze Jahr darauf. Danke vielmals für eure Arbeit auf ein neues Jahr mit Digital. Nachdem deine Tipps, Klammer Matthias, immer so toll sind, ich habe bis jetzt noch alle Sachen gekauft, installiert, die du empfohlen hast.
Das ist gut.
Findest du das gut? Das hat mir jetzt eher ein bisschen Angst gemacht.
Warum?
Das ist die Verantwortung.
Das ist so. Das hast du. Du hast eine Verantwortung.
Gell, das ist mir sich gar nicht so bewusst. Nein. Man kann nicht irgendwann einfach nur da schnell vorbeikommen und erzählen, was einem gerade durch den Kopf geht. Sondern
genau, irgendwie auf der Internetseite, Top-Downloads. Ah ja, das ist ein super Programm.
Nein, das ist so geht es nicht. Man muss es wirklich vorher mal getestet haben, dass man auch dahinterstehen kann. Also eben, sie sagt, sie hat zwei Probleme mit diesen Tipps. Sie hat das iPhone, wobei das iPhone habe ich ja immer, glaube ich, nur mit genug Vorbehalt empfohlen, dass ich jetzt da nicht kein schlechtes Gewissen muss haben. Und sie ist nicht zufrieden mit dem Kalender, weil auf dem alten Handy hat sie immer gerade sofort gesehen, wenn jemand Geburtstag gehabt hat. Und beim neuen, beim iPhone, muss sie jetzt immer zuerst in den Kalender rein, um zu schauen, dass sie gestern einen Geburtstag verpasst hat. Und muss man das?
Man kann auf Facebook.
Aha.
Dort stehen auch alle Geburtstage. Das ist zumindest meistens so. Ich habe kein iPhone. Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, dass der iPhone-Standardkalender, der ist eben recht gurkig irgendwie. Und meine Partnerin hat gesagt, man müsste den Helvetical runterladen. Das ist eben viel der bessere Kalender. Aber ich weiss nicht, ob der das erfüllt mit diesen Geburtstagen. Ich weiss auch, dass es beim iPhone einen separaten Kalender gibt für Geburtstage. Aber ich weiss nicht, ob das die Lösung ist. Ob man sich da kann irgendwie...
Helvetical?
Helvetical.
Tönt patriotisch und gleichzeitig interessant.
Aber es ist schön. Und einfach andere Darstellung, glaube ich. Und ich habe so, ich weiss nicht, Monatsansicht und Wochenansicht. Ich weiss eben nicht, was der iPhone-Standardkalender kann.
Wochenansicht kann er eben, glaube ich, nicht.
Ja, dann kann und eben sehr wahrscheinlich der andere das.
Wenn viele Leute, und dann ist das eine gute Alternative, weil ich schaue gerade, ob das stimmt, weil ich brauche immer, tatsächlich, er hat keine Wochenansicht, er hat nur eine Monatsansicht und die brauche ich immer. dann ist das ein guter Tipp. Aber es geht wirklich noch ein bisschen einfacher, wenn du zumindest das iOS 5 hast, dann gibt es ja da die Mitteilungszentrale, wo du dann, wenn du mit dem Finger an den oberen Rand fahrst und dann so abstreifst, so wie dann irgendwie so eine Jalousie abziehst, genau. Dann kommt die Mitteilungszentrale ab und dort stehen so all die Sachen drin, unter anderem auch die nächsten Termine und so. Und wenn du Geburtstag eingetragen hast, dann siehst du die auch. Also alle Anwendungen, auch Twitter oder Facebook-Sachen oder so, kann man auch konfigurieren, was man dort rein will sehen. Also, dass man das nicht alles drin steht, sondern auch nur das, was man will, können wir verlinken, wie man das macht. Und dann muss man eigentlich nur einmal pro Tag auf die Mitteilungszentrale schauen. Oder man kann einstellen, dass dann das auf dem Lockbildschirm, also auf dem Sperrbildschirm erscheint. Und dann sollte sie eigentlich keinen Termin verpassen.
Aber können wir dann bei diesen Geburtstagsterminen nicht einfach sagen, man tut sich so eine Erinnerung
setzen? Genau.
Geht das nicht?
Ja, das kannst du natürlich auch. Und dann kommt der am Abend vorher oder so und die kommt dann schon mit dem ganz uralten iPhone OS, ist nicht erst iOS 5. Mhm, das ist eigentlich fast noch, genau, da kann man auch schon eine Woche vorher sagen, Geschenke kaufen oder zuerst eine Woche vorher Geschenke ausdenken, dann eine halbe Woche vorher Geschenke kaufen, dann 3 Tage vorher Geschenke einpacken und so kann man das
gut planen.
Gut planen, dass es nicht schief geht. Das zweite Problem, ich habe im App Store das Fotoprogramm Aperture gekauft. Oder Aperture? Aperture. Ich glaube Aperture.
Keine Ahnung.
Und jetzt hat es geheissen, wo sie hat wollen starten, die Probeversion sei abgelaufen. Zum Glück habe ich RAW und JPEG gefotelt, so kann ich wenigstens JPEG anschauen. Was kann man da machen?
Ich glaube, da ist irgendetwas mit der Installation schief gelaufen, weil im App Store kann man, soweit ich weiss, eben keine Demo-Version kaufen. Also nichts, wo irgendwie abläuft. Ich vermute, das wird irgendwie die Installation hat nicht geklappt oder so, also das nochmal irgendwo runterladen und nochmal installieren, wäre jetzt so mein Tipp.
Meinen auch, ehrlich gesagt, mir ist auch nichts anderes eingefallen, weil eben, du hast es gesagt, also wenn das wirklich richtig geklappt hat im App Store, dann kann man dort auch in die Rubrik Einkäufe gehen, die es oben durch hat und dann sieht man dort unter Installieren, also sieht man alle Programme, die man dort gekauft hat. Und wenn es nicht vorhanden ist, dann kann man dort noch auf Installieren klicken und dann kommt es nochmal. Und wenn das nicht sollte funktionieren, dann kann sie vorher auch die Probeversion löschen und dann installieren, weil man darf es eben auch mehrfach zu dem App Store runterladen. Und zu der nächsten Frage. Der Sebastian hat eine Frage, die mit Blogs zu tun hat, passt zu unserer letzten oder vorletzten Sendung. Und er will sich dort äußern und sagt, ich gebe einen Nicknamen und eine fiktive E-Mail-Adresse an. Bleibe ich so anonym? Ich surfe über Google, kopiere meine Beiträge aus Word in den Blog. Was sieht, erfährt der Blogbetreiber von mir? Was WordPress können Rückschlüsse auf meine Person, meinen PC gemacht werden? Zum Beispiel, wo der PC sich befindet, Provider und so weiter. Kann man das?
Also wenn ich in einem WordPress-Blog einen Kommentar hinterlasse, eben wird die E-Mail-Adresse gespeichert, der Kommentar natürlich, der Name, den ich angebe, und eben die IP-Adresse, woher der Eintrag kommt. Mit der IP-Adresse finde ich verhältnismäßig eigentlich recht viel aus. Ich finde aus, in welchem Land das der daheim ist, unter anderem welcher Provider.
Viel genauer, je nachdem. Also man findet sogar die Stadt aus. Ich habe das mal ein bisschen ausprobiert. Da hat man also auch schon das Quartier gesehen von Winterthur zum Beispiel. Also je nach Dienst. Das ist nicht immer sehr genau, aber man kann das recht genau verorten.
Es kommt aber nicht bis an die Haustüren an. Also es wird nie irgendwie sagen, die IP-Adresse gehört um Kevin Rechsteiner. Aber eben, man kann ein bisschen zurückführen, woher das Ding kommt. Und es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, die meisten Modem haben eine IP-Adresse, die immer gleich bleibt. Also kann man auch dort dann wieder auf den Anschluss zurückführen. Also wer betreibt den Aufwand, ist die andere Frage. Also was tue ich für Kommentare hinterlassen, dass das jemand mich zurückverfolgen möchte? Einfach so mal gefragt.
Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage, weil wenn man, eben, es kommt sehr darauf an, mit welchen Mitteln, dass man dann das anfängt zurückverfolgen, wenn man einfach nur sagt, der hat jetzt einen Mist geschrieben also der Blogbetreiber dann sieht jetzt zwar die IP-Adresse und kann die vielleicht sperren und dann kannst du nie mehr etwas einschreiben in den Blog. Oder bis sich halt die IP-Adresse wieder ändert. Aber wenn natürlich jemand findet, du hast jetzt da etwas Verbotenes gesagt, du hast irgendwie aufgerufen zu einer Straftat.
Meuterei.
Meuterei. Oder all, was man sich da so auch an unangenehmen Sachen kann vorstellen kann, dann kann natürlich jemand zum Richter gehen und eine Klage machen und dann geht der Richter zum Provider, wo man eben herausfindet, welchen Provider das die IP-Adresse verwaltet und sagt, jetzt rücken wir mal raus mit der Sprache, wer steckt hinter dieser IP-Adresse und dann sagen die das.
Also das ist das, so
bleibt man nicht anonym und wenn man wirklich anonym bleiben will, dann kann man so einen Anonymisierer verwenden. So gibt es so. Sollen wir jetzt das erklären? Also man kann es ja mal sagen, rein zu, dass die Leute wissen, was Sache ist. Also man kann auch so Proxy-Server benutzen, die dann das umleitet und so. Da gibt es ja so ein bisschen Tricks zum Verschleiern. Aber ja, wieso sollte man das machen? Mit einer kriminellen Absicht könnte man es machen. Oder wenn man einfach sehr auf seine Privatsphäre bedacht ist. Aber da finde ich grundsätzlich, kann man ja in Blogs auch einfach das schreiben, wo man kann dazu stehen. Und dann kann man auch seinen richtigen Namen dazu schreiben, haben wir ja in dieser Sendung, glaube ich, vorletztes Mal auch schon behandelt. Ja, und dann die zweite Frage dreht sich bleibt so ein bisschen im ähnlichen Gebiet, weitet sich aber aufs Facebook aus. Und er hat gesagt, mit einem Kollegen zusammen habe ich ein Facebook-Konto eingerichtet, um die Plattform kennenzulernen. Kann Facebook feststellen, wo und wer sich jeweils einloggt? Ich möchte Facebook, Twitter und Blogs nutzen. Gleichzeitig möchte ich meine Privatsphäre bewahren. Wo sind die größten Gefahren? Worauf muss ich als Anfänger achten?
Das ist halt so, ich meine, Facebook ist ja wirklich so eine Datenkrake. Die sammelt einfach mal alles. Und das ist mal so das erste Problem. Also wenn man einen Facebook-Account macht, einfach mal so zur Info, man kann einen Facebook-Account nicht löschen, man kann ihn nur deaktivieren. Wo man sich einloggt, wie bei den Blogs, wo wir vorher gesagt haben, Facebook speichert auch die IP-Adresse, also die wissen auch, aus welcher Region dass ihr kommt. Und bei Facebook ist es so, dass die einfach Daten sammeln. Schlussendlich müsst ihr es angeben. Also wenn du das Geburtsdatum angibst und das Foto aufladest und zeigst, was deine Hobbys sind, dann ist das in Facebook drin. Du kannst das Ganze aber auch relativ anonym halten und einfach die Angaben nicht eintragen. Das ist auch wieder die Frage, wie viel Sinn macht es. Also wieso ein Facebook, einen Facebook-Account haben, wenn du nichts eintragst. Also das ist so ein bisschen...
Es ist ein Zielkonflikt, weil Facebook ist eigentlich denkt, dass du dort auch mit deiner richtigen Identität eingehst oder dass du dich zumindest ja deinen Freunden so weit zu erkennen gibst, weil sonst findest du einfach keine Freunde. Also wenn du nicht sagst, ich bin der und der. Und sogar wenn jemand sich unter einem falschen Namen mit mir befreunden will und ich merke aber nicht, dass das der ist, weil er halt seine Privatsphäre gut wahrt, dann finde ich, ich kenne den nicht, der tönt irgendwie komisch von seinem Namen her. Also wieso soll ich mich jetzt auf dieser Plattform mit dem beschäftigen? Also dann bist du einfach dort drin und hast nicht wahnsinnig viel davon. Also Facebook lebt davon, dass man dort mit seiner richtigen Identität ist und auch etwas von sich preisgibt. Also natürlich muss man abwägen, wie viel, aber wenn man nichts teilt, dann ist es einfach langweilig.
Ja, dann bringt es irgendwie auch nichts. Und ja, eben, also steht zu dem, dass ihr auf Facebook seid, macht euren Account und sind einfach vorsichtig, was ihr eintragen. Tragen die wichtigsten Infos ein und that's it.
Ja, man kann sich eine einfache Faustregel machen und sagen, eben alles, was man reinschreibt, könnte auch öffentlich sein. Und wenn man dann immer noch findet, es ist okay, dann ist es auch kein Problem. Ja. Und ich mache das eigentlich inzwischen so, dass man auch alles im Facebook mehr oder weniger könnte auch so im Internet stehen.
Ja, das ist so. Das ist irgendwie so. Ja.
Mailfrage vom Alfio wartet auf uns. Er sagt, seit immer habe ich eine Bluewin-Swisscom-E-Mail-Adresse, auf die ich geschäftlich angewiesen bin. In diesem Jahr hat jedoch das Webmail immer mal wieder nicht funktioniert. 3 oder 4 Mails konnte man während fast 3 oder 4 Mal konnte man während fast 24 Stunden keine Mails lesen oder verschicken. Mehrere Mails sind im Nirvana verschwunden. Jemand, der auf das Mail geschäftlich angewiesen ist, kann sich solche Unterbrüche schlicht nicht leisten. Was empfiehlst du?
Das stimmt, das kann man sich nicht leisten. das hat in den letzten Wochen ist das wirklich ein Problem gewesen bei der Blue und bei der Swisscom. Die haben immer mal wieder Ausfälle gehabt von der Mailadresse. Ist aber nicht die Regel, würde ich jetzt einmal meinen. Trotzdem ist es doof. Einzige Lösung, also ich weiß jetzt nicht, ob das einfach eine bluewin.ch-Adresse ist oder ob das ein Hosting ist bei der Bluewin, das ist nicht ganz klar. Aber wenn ihr eine bluewin.ch-Adresse habt, dann müsst ihr euch leider, wenn ihr das nicht mehr möchtet, von dieser lösen und irgendeine eigene Mailadresse machen, irgendein Hosting lösen bei irgendjemandem und dann habt ihr eure Mailadresse dort, was keine Garantie ist, dass das Mail nachher immer funktioniert. Es gibt immer mal wieder Hoster, wo irgendwie der Server down ist, wegen irgendetwas. Also, muss man wie mit dem leben. Bluewin hat, würde ich jetzt sagen, relativ gute Stabilität, eben bis auf die letzten Wochen, wo es einfach immer mal wieder ausgefallen ist, wenn du aber nicht mit dem willst leben. Eben andere Mailanbieter suchen, andere Mailadressen einrichten.
Ja, und da ist einfach praktisch, wenn du deine eigene Mailadresse hast, also irgendeine eigene Domäne hast, also at sowieso, at alfio.ch, falls das noch frei ist, weil dann bist du auch, dann kannst du deine E-Mail-Adresse wechseln, ohne dass du das allen deinen Geschäftspartnern musst kommunizieren. Also die E-Mail-Adresse bleibt eben gleich, muss man sagen, aber der Dienstleister wechselt, kannst irgendwie weiterleiten, kannst auch das Postfach zügeln, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber eben du bist nicht aufgeschmissen, wenn dir der Dienstleister nicht mehr so passt. Und es wirkt auch noch so ein bisschen professioneller, wenn man das geschäftlich nutzt. Weil wenn jemand eigentlich sich mit mir jetzt auf Business-Ebene beschäftigt und er hat aber irgendwie so eine GMX oder eine Hotmail-Adresse, dann finde ich zuerst einmal, aber ist der wirklich der, den er jetzt vorgibt sein? Weil eigentlich als Geschäft hat man eigene Domänen, oder würdest du
das
so sagen?
Es ist so, es kostet ja nichts mehr. Also es ist wie so easy zum Einrichten. Ich glaube, bei vielen ist es einfach noch ein Überbleibsel von diesen Anfangszeiten und man hat es nie geändert. Aber man könnte ja. Man könnte ja.
Jetzt ist es eine interessante Frage. Computer, wir haben das schon ein bisschen angedeutet, die haben manchmal auch ein Eigenleben, die machen manchmal komische Sachen. Und der Computer von Renato ist offenbar von einem Dämon besessen. Er schreibt uns nämlich Folgendes: Seit etwa 2 Wochen erscheint auf meinem Bildschirm in regelmäßigen Abständen ein schwarzes Fenster. Und aber das Bizarre daran ist, er kann es mit Maus und Cursor nicht steuern. Es enthält den Titel Main Menu und darunter die folgenden Zeilen Contrast, Auto Adjustment, Advanced Menu und Exit, die ansteuerbar sein müssten, aber ich weiß nicht wie. Und dann verschwindet das irgendwann einmal und es heißt OSD Lockout. Und das tönt doch irgendwie ganz komisch.
Ganz dämonisch.
Ja.
Ich tippe mal auf das Menü vom Monitor, wo man Farben einstellen kann und so.
Aha.
Nehme ich mal an. Das ist dein Tipp.
Ehrlich gesagt auch.
Ist das der gleiche Tipp?
OSD heisst On-Screen-Display eigentlich. Und das ist das, was eben nicht das Betriebssystem anzeigt, sondern der Monitor selber. Also das für das letzte Ding kann man dort steuern. Und das Betriebssystem merkt noch nicht einmal, dass das überhaupt da angezeigt wird. Und darum kann man auch nichts daran machen, via Maus und so. Aber wie muss man es dann machen?
Meistens hat es am Monitor irgendeine Menütaste, wo man draufdrücken kann und dann kommt das Fenster. Ich hatte das eine Zeit lang gehabt, bei meinem teuren, schönen, lässigen ISO-Monitor. Da kam immer mal wieder das Menü gekommen und ich dachte, was ist das? Das hat mich genervt. Ich habe ihn einfach mal komplett vom Strom genommen, seitdem habe ich das Problem nicht mehr. Das ist einfach irgendwann gekommen. Und ja, also mal schauen, ob man irgendwie an die Menütasten ankommt, beim Ein- und Ausschalten und ob dann das eingeblendet wird. Meistens ist das irgendwie 10, 15, 20 Sekunden aktiv und verschwindet nachher. Ja.
Und manchmal gibt es auch in dem Menü selber nochmal so ein bisschen Einstellungsmöglichkeiten, dass man eben kann sagen, dass es schneller wieder verschwindet oder gar nicht ja. kommt oder nur kommt, wenn man zum Beispiel die Eingangsquelle wechselt, also wenn man zum Beispiel zwei Computer an einem Monitor hat oder so, dann kann es sinnvoll sein, aber kann man noch ein bisschen einstellen. Und wenn es ein Handbuch gegeben hat zu dem Monitor, was es bei den Türen vielleicht hat, dann steht dort auch noch ein bisschen etwas dazu. Also manchmal, es ist zwar ein bisschen eine banale Antwort, aber manchmal kann man auch im Handbuch irgendwie etwas nachlesen. Ja, dann der Peter, der ist ein Apple-Fanatiker. Er hat einen Power Mac, ein iPhone, ein iPad, alles, was es so gibt. Da aus Cupertino, und er hat aber ein Problem jetzt. Vor einigen Wochen habe ich auf Lion OS 5 und iCloud aufgerüstet. Das große Chaos hat begonnen, als ich mein iPhone 3GS im Meer versenkte, unabsichtlich, und stattdessen ein Android kaufte. Die Absicht war klein, leicht, billig. Er ist untreu geworden.
Untreu? Ja. Ganz schlimm. Das hat man jetzt davon.
Und eben Kalender-Adressbuch mit Hilfe der Android-App SyncMate hat er wollen synchronisieren, aber erfolglos. Der SyncMate ist ein Not-SyncMate.
Ist ein Not-SyncMate.
Sync-Non-Mate. Nein, wie auch immer. Was, ja?
Also, einfach das iCloud, ich finde es ganz schlimm.
Oh ja, du ein bisschen Tirade.
Schon?
Ja, mach.
Das ist Katastrophe.
Warum?
Weil es nicht funktioniert. Also, meiner Meinung nach funktioniert es nicht. Vielleicht kann ich es auch nicht. Das kann sein. Ich bin ja nicht ursprünglich aus der Mac-Welt. Das kann sein. Er synchronisiert nicht sauber. Er tut mir, wenn ich Termin verschiebe, tut es mir manchmal verschieben, manchmal nicht. Manchmal löscht er es auch. Ich habe überall einen anderen Stand. Es nervt mich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt, ich meine, mit iCloud, wo meiner Meinung nach schon nicht läuft, und dann noch ein Android.
Ja.
Gefährlich.
Das ist
gefährlich.
Das, ich finde auch, das ist so ein bisschen Schicksal herausgefordert. Also ich hatte das mit der iCloud auch schon, auch bei der Kummerbox, beim Tagi hat es jetzt schon 2-3 Leute gegeben, die gefunden haben, sie hätten jetzt doppelte Kalendereinträge und so. Und ich muss jetzt auf Holz klopfen, ich hatte das noch nicht gehabt. Ich kann allerdings, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, man kann ja die iCloud auch selektiv einschalten,
ja.
Und habe sie jetzt eben für den Kalender nicht eingeschaltet, sondern habe dort immer noch das Google-Kalender drin, weil dann kann ich...
Der geht eben.
Und der geht irgendwie, glaube ich, ein bisschen zuverlässiger. Und ja, also das mit dem Android, da würde es auf eine Art auch auf der Hand liegen, da eher Google-Dienst zu nutzen, weil Android ist, für die es nicht wissen, ein Ding von Google, und dort kann man, wenn man die Google-Dienst nutzt, muss man gar nicht gross synchronisieren, sondern kann auch einfach dort seine, sein Google-Konto eintragen am Telefon, und dann kommen all die Daten, Kalender und Mail, Adressen, Kontakt, die man beim Gmail hat, und all die Geschichten kommen da drauf. Und das kann man ja auch so ein bisschen brauchen. Und darum wäre meine Empfehlung, wenn er jetzt schon bei dem Android gelandet ist, was per se eben schwierig ist, weil der Steve Jobs hat ja das Android gehasst, und sie haben sich da auch so die Abschottung, also das ist nicht besonders interoperabel, aber so die Dienste, die es natürlich gibt, ja, Google Kalender kann man einbauen, das funktioniert gut, und das kann man dann auch wiederum mit dem Mac eigentlich, man kann so einen Google Kalender dann auch im iCal abonnieren oder so, und dann funktioniert das wahrscheinlich über die Schiene, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, es ist ja das SyncMate, ist ja auch ein Programm, das ich lokal muss installieren muss. Ich finde es immer schwierig, wenn man Sachen eigentlich cloudmäßig macht, also Internet verbunden, aber einen gewissen Teil lokal. Ich glaube, das gibt einfach immer ein Chaos, weil man nie irgendwie einen Stand hat, der irgendwie funktioniert, weil das Handy ja meistens hinten drin ist. Und dann tut man Termine eintragen, tut das auf dem PC synchronisieren, wo dann wieder in die Cloud synchronisiert. Das ist wie so nicht up-to-date. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Hauptproblem. Also, wenn ich Geräte immer am Netz habe, oder was ich heute habe mit dem iPhone und auch oft mit dem iPad, das wird laufend aktualisiert. Und da habe ich dann einfach so größere Daten, die sich schieben. Und ich glaube, dann entsteht einfach das Ghetto, für das ich es nicht gedacht, vielleicht.
ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Also da macht es Cloud die Sache wirklich eigentlich lieber am Schluss, wenn sie richtig funktioniert, was bei der iCloud noch nicht der Fall ist. Aber das kann ja dann noch kommen. Noch eine kurze letzte Frage in den letzten 3 Minuten. Der Robert ist ein bisschen irritiert, weil sein Computer sagt ihm komische Sachen. Ich verwende PDF-Converter von Nuance. Jedes Mal beim Öffnen von Outlook erhalte ich die Aufforderung, den PDF-Converter zu aktualisieren. Es heißt nun geschätzte Größe. 344.000 Kilobyte geschätzte Dauer bei 56k. 839 Minuten, das sind 14 Stunden und er hat keine Lust, 14 Stunden irgendeinen Mist runterzuladen.
Das ist halt meistens so, gerade so bei so Programmen wie ein PDF-Converter, der irgendeinen Download macht, der greift auf irgendeinen Server zu, meistens sind das nicht allzu grosse Firmen. Es kann sein, dass der Server einfach ausgelastet ist, das ist Variante 1, also vielleicht irgendwie mal zu einer anderen Zeit probieren, das wäre Möglichkeit 1. Die andere Möglichkeit wäre, auf der Internetseite zu schauen, ob es den Download einfach als Päckchen gibt, wo man kann irgendwie über den Browser runterladen kann. Oder mal schauen, den Download einfach starten und schauen, wie lange das überhaupt geht. Weil ich weiss nicht, ob das geschätzte Dauer einfach dort steht, als Richtwert.
Ja, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die Nuance haben ihre Webseite seit 15 Jahren eben, nicht mehr aktualisiert.
Wir müssen einfach mal starten und schauen, was passiert.
Da steht immer noch so der Richtwert drin zu den Zeiten, wo man noch die Analog-Modem hat. Und die eben 56K, die sind natürlich strunzlangsam gewesen. Und heute hat man DSL oder Digital-Dingsbums, wie heisst es, über das Fernsehkabel.
Highspeed,
genau. Und da geht das natürlich 500 bis 1000 Mal so schnell. Und wenn du das so ausrechnest mit einer anderen Basis, nämlich zum Beispiel 5 Megabit pro Sekunde, wo man heute zum Beispiel so hat, dann geht es noch 9 Minuten und dann ist das auch relativ zügig durch.
Genau.
Und zügig durch ist ja die Sendung wieder mal gewesen. Wir haben die Schlacht zusammen gegen die Computerärger geschlagen. Die digitalen Dämonen sind vertrieben und Bugs ausgeräuchert. Es herrscht wieder Eitel, Freude und Friede in der digitalen Welt. Bis zum nächsten Tumult im Binärreich. Kummerbox Live gibt es im Monat wieder am 28. Februar 2012. Fragen für die Sendung dürft ihr uns jetzt schon übermitteln auf digital@stadtfilter.ch und es gibt dann auch vorab schon eine kleine Antwort und braucht die Adresse wie immer auch für Lob, Tadel und Themenwünsche. In einer Woche sind wir bei der digitalen Eiszeit unterwegs mit handverlesenen Tipps und Tricks vom Team vom Digitalmagazin. Und jetzt tut neben mir sich schon der Beatskur. Nein, du heisst Beatskur, heisst Sendung und du bist der Oliver Peter. Und du spielst Beatles Schrott und Beatles Perlen am Beatles-Tag. Und da sind wir gespannt drauf. Ja. Wir gehen zum Studio raus jetzt dann und freuen uns ab Beatles und ab am Technikfortschritt. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Richsteiner. Ganz schönen Abend. Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.
Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.